Wir haben in Hildesheim vor ein paar Wochen eine Themenreihe begonnen, wo es um Gott geht, um sein Wesen, um seine Eigenschaften, wie er ist als Gott. Und dann, als ich denn mich für heute vorbereitet habe, habe ich überlegt, okay, was soll ich machen jetzt? Ich kam mir vor wie auf dem Zug und jetzt soll ich umsteigen oder soll ich einfach weiterfahren? Und im Zug sitze ich immer von Anfang bis zum Ende in einem Zug. Ich steige nicht gerne um. Wenn es sein muss, dann mache ich schon, aber wenn es sich vermeiden lässt, dann mache ich das. Also so bleibe ich sitzen, das heißt, wir machen einfach unser Thema, was wir machen. Aber ich denke, jeder wird da was Gewinn davon haben. Und das ist auf jeden Fall mein Gebet, jede Woche, wenn ich hier vorne stehe. Mal als Wiederholung für die Hildesheimer oder für die anderen ein Aufholen oder Einholen oder was auch immer. Das ist unser Leitvers für diese Themenreihe. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den leinwahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dies ist das Leben. Nicht irgendwann, irgendwo, am Ende ist das Leben, sondern nicht wird sein das Leben, sondern das ist das ewige Leben. Das heißt, es ist kein Ort, wo wir hingehen, sondern ein Zustand, eine Gemeinschaft mit dem Vater, der uns gezeugt hat, der uns in diese Welt gebracht hat. Und der uns wieder zu sich holt. Das heißt, wenn er vom ewigen Leben redet, redet er nicht von etwas, was in der Zukunft ist, sondern Gegenwart, was sich aber in der Zukunft vollenden wird. Ein Kennen, ein Erkennen, ein Kennenlernen, ein Schätzenlernen, was nie aufhört. Unser ganzes Leben. Und so reden wir über diesen Gott. Wie ist dieser Gott, an den wir glauben? Und dann reden wir über Dinge, die wir gern schätzen über diesen Gott. Da haben wir schon einiges gehört. Wie er gnädig ist und liebevoll und mächtig. Und es ist, wenn wir solche Begriffe benutzen, dann ist es wichtig, und deshalb auch machen wir das, dass wir überlegen, okay, was sagt die Bibel zu diesen Begriffen? Denn manchmal bringen wir mit uns eigene Bedeutungen für diese Begriffe, vielleicht nicht ganz übereinstimmen mit dem, was Gott selbst meinte. Also ein bestes Beispiel dafür ist der Begriff Vater. Gott ist unser Vater. Aber da müssen wir aufpassen, dass wir nicht Vater verstehen, wie unser Vater war, was ich oft erlebe. Deshalb ist es immer wieder gut darüber nachzudenken, wer ist dieser Gott, dem wir dienen? Was meinen wir, wenn wir irgendwas über diesen Gott sagen? So haben wir uns in Hildesheim vorgenommen, einfach einiges über diesen Gott kennenzulernen. Das kann man ein ganzes Leben lang eigentlich tun. Aber wir fangen am Anfang an. Gott als Schöpfer. Wenn wir sagen, Gott ist unser Schöpfer, was meinen wir damit? Und dazu gehen wir natürlich zum Anfang der Bibel, in 1. Mose, im ersten Kapitel. Da steht ganz einfach, es ist wirklich simpel gesagt, aber sagt so viel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 7 Wörter, die eigentlich alles aussagen. Und schon hier, auch wenn es so kurz und knapp ist, lernen wir so viel über Gott, weil es steht erstens, ja, wörtlich heißt es, in dem Anfang Gott. Das heißt, Gott ist, war schon am Werken, als Anfang war. Wenn wir von Anfang reden, war Gott schon da. Was heißt das? Er ist. Wir alle Menschen, wir haben alle einen Anfang. Aber unser ganzes Leben lang sind wir am Werden. Wir sind nicht vollständig das, was wir irgendeinem Moment sind. Wir sind immer am Werden. Wir werden älter, ob wir wollen oder nicht. Wir werden langsamer, schneller, hoffentlich nicht dicker, hoffentlich reifer oder weiser. Aber wir sind am Werden. Wir sind nie da, wo wir angekommen sind, wo wir sagen, wir sind fertig, fertiges Produkt. Aber Gott ist. Ja, wir sind ein Werden. Er ist ein Sein. Gott ist schon am Anfang. Vollkommen von Anfang an. Was wir auch hier sehen, ist, die erste Handlung von Gott ist zu schaffen. Das heißt, Gott ist ein Gott, der schaffen will, der ins Leben rufen will, der kreieren will, der Ordnung schafft aus dem Chaos, Schönheit ins Leben ruft. Wo wir am Ende des Kapitels dann sehen, dass das, was Gott schafft, auch sehr gut ist. Vers 31. Und so tut es gut, einfach über das Geschaffene, über das die Schöpfung auch nachzudenken, was er da geschaffen hat. Ich finde es interessant, in den Psalmen wird immer wieder davon gesprochen, wie sie darüber nachdenken und das zum Wort bringen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, Psalm 33. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten, ehrt ihn, ihr Völker der Erde. Ich bin immer im Staunen, wenn ich überlege, dass er einfach sprach und die Dinge geschahen. Ja, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Als Vater habe ich mehrmals mir gewünscht, dass meine Worte solche Macht hätten. Ja, ich sprach, das Zimmer werde aufgeräumt und es wurde aufgeräumt. Nicht. Ja. Mit nur wenigen Worten hat Gott so viel geschafft. Und wie toll das ist, was entstanden ist. Und auch jetzt ist das Zeugnis, dass nach dem Sündenfall alles in der Schöpfung nicht so ist, wie es eigentlich von Anfang an gedacht war. Aber dennoch sehen wir Hinweise von Gott in der Schöpfung immer wieder. Ich werde nie vergessen, das waren diese Momente, wo du einfach zufällig, so wie eine Gottesbegegnung. Vor 8 oder 9 Jahren war ich in den Bergen in Colorado. Habe ich mitten in der Nacht, hat mein Sohn mich geweckt, weil er Nasenbluten hatte. Dann bin ich aus dem Zelt so gestolpert und habe irgendwas gesucht, um ihm da mal so ein, weiß nicht, ein Taschentuch oder ein Papiertuch, irgendwas, um da mal ihm zu helfen. Und dann haben wir es mal so mühsam zusammengekriegt und wir wollten weiter wieder reingehen und zufällig gucken wir nach oben. Und haben da sind nicht wahrgegangen. Wir haben beide einfach gestaunt. Ja. In 3000 Meter Höhe keine Wolke. Das sieht man hier in Deutschland nicht. Tut mir leid. Ja. Das war wirklich so, also das gibt es nicht her, was da ist. Es ist ja wirklich, wenn der ganze Himmel so ist und wir staunten, wir saßen da. Ja, ich habe gerade, eigentlich müsste ich ein Loblied singen, aber dann werde ich alle wecken hier und das wollte ich nicht. Also habe ich nicht gemacht. Aber wir konnten, also ich weiß nicht, wie lange die da gestanden haben, aber wir haben schon einfach, wir konnten nicht genug sehen. Das war so toll. Ich musste da an die Worte von denken. Also zuerst mal habe ich das gespürt, was auch der Psalmist sagte, die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Fürchten nicht hier im Sinne von Angst, sondern mehr diese Ehrfurcht, diese Bewunderung und zu sagen einfach, boah, meine Güte, ein Gott, unser Gott hat das geschafft. Das ist das, was die Schöpfung in uns hervorrufen soll. Und auch da habe ich auch gedacht am Psalm 19, diese Worte von David: Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Da habe ich seine Herrlichkeit gehört. Dort. Und da habe ich dann so ein bisschen, als ich darüber nachdenke, über dieses Erlebnis, habe ich denn so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was Paulus gedacht hatte. Denn wenn man wirklich die Schöpfung bewusst erlebt und alles, was man darüber, über Gott lernen kann, dann verstehe ich die Worte von Paulus, wo er sagt, dabei ist doch was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Genauso wie ein Künstler sich in seinen Kunstwerken zeigt, offenbart, so zeigt sich Gott in seiner Schöpfung. Und wenn wir die Augen aufmachen, lernen wir was von ihm als Mensch, als Person, als Wesen, wer dieser Gott ist, wie dieser Gott ist. Man muss nur hinschauen wollen. Man kann die Spuren Gottes in seiner Schöpfung sehen. So ist es für Paulus eigentlich ganz klar. Die Menschen haben keine Entschuldigung, wenn sie sehen wollen. Laut Paulus können sie sehen. Und in dieser Stelle, wir werden nicht weiter in Römer 1 bleiben, aber in dieser Stelle in Römer 1 geht es darum, dass das eigentliche Problem allzu oft der menschliche Stolz ist oder ein unrechtes Leben, das die Menschen führen. Wenn man aber mit offenen Augen durch die Welt geht, dann gibt es so viele Botschaften, die man sehen kann. Der Herr sendet Botschaften in seine Schöpfung. Wir dürfen sie entdecken. Und wenn wir das denn wahrnehmen, so wie es bei uns war in dieser Nacht, dann kommen Worte wie das im Psalm 8. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich und ich frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Wenn wir mitten in seiner Schöpfung sind, dann kommen wir uns ganz klein vor. Ja, ich bin auch in Wyoming aufgewachsen, das mitten in den Bergen. Ja, wir brauchen nur in die Berge fahren und da kommen wir uns sehr klein vor. Und dann fragen wir uns auch, wer bin ich in diesem großen Universum? Und hier knüpft noch ein Punkt an, der auch sehr wichtig ist. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Schöpfer von dem Mond und den Sternen. Er ist auch der Schöpfer von jedem Vogel, jeder Blume, jedem Menschen. Er ist dein Schöpfer, mein Schöpfer. Und weil er Schöpfer ist, haben wir uns vor ihm zu verantworten. Das Leben, das er geschaffen hat und uns geschenkt hat, wie haben wir das gelebt? Wir erleben immer wieder, wie Menschen versuchen, Gott für alles verantwortlich zu machen. Aber Gott ist es, der die Fragen stellt, wenn wir vor ihm stehen. Und wenn wir fragen, warum ist das passiert, wieso ist das, hat er das zugelassen? Die sind berechtigt, aber diese Wahrheiten sollen eine andere Wahrheit nicht verdrängen. Dass er die Fragen stellen wird. Aber hier ist, wenn wir daran denken, dass er unser Schöpfer ist, nicht nur, dass wir uns vor ihm verantworten, sondern einfach der Tatsache, Gott ist dein Schöpfer. Und mein Schöpfer. Und daraus kommt etwas sehr Wichtiges. Denn was hat Gott gesagt am Ende der Schöpfung, als es vollkommen war, als alles getan war? Er sagte, sehr gut. Und so ist es auch. Jeder Mensch, der geschaffen ist, so wie er oder sie ist, ist sehr gut. Oder wie einer sagte mal, Gott schafft keinen Müll. Das, was er schafft, ist gut. Und wenn wir das erkennen, dass er uns den Wert gibt in unserem Leben, nicht die Menschen um uns herum, dann können wir sagen, ich hoffe, dass jeder sagen kann, was David sagt in Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Kannst du sagen, kannst du vom Herzen sagen, ja, ich bin wunderbar und erstaunlich gemacht. So hat Gott mich geschaffen. Wunderbar. Nicht, dass ich verdient habe, wunderbar zu sein. Aber so hat er mich geschaffen. So hat er dich geschaffen. Denn die heutige Kultur, in der wir leben, das hat die wunderbare Fähigkeit, alles an uns zu finden, was schlecht ist, um das hervorzuheben. All unsere Fehler werden uns vor Augen geführt. Es gibt manche Menschen, wo ich ehrlich denke, sie würden in eine tiefe Depression fallen, wenn sie nichts finden, an dem sie anderen aussetzen konnten. Wenn sie nicht kritisieren konnten, wenn es nichts zu kritisieren gibt, was tun sie dann? Dann ja. Kommen sie in die Krise. Und die Menschen sagen, beweise mir deinen Wert. Zeige mir, dass du wertvoll bist. Ja, in dieses Hamsterrad brauchen wir nicht springen. Denn Gott hat schon gesagt, du bist wertvoll. Und der Wert, ja, ist ja, der ist, wenn wir mit diesem Bild bleiben, wo wir gesagt haben, Künstler. Der Wert des Kunstwerks hängt nicht von dem Kunstwerk ab, sondern vor allem von dem Künstler, der es geschaffen hat. Es gibt viele sehr gute Maler, aber die kriegen bei weitem nicht so viel Geld wie ein Da Vinci oder was auch immer. Ja, was habe ich das gelesen? Eine halbe Milliarde Dollar an ein Gemälde von Da Vinci? In England wurde versteigert. Ja. So viel Geld habe ich nicht verdient. Kann sowieso nicht malen, aber. Gott gibt uns unseren Wert, nicht die Welt. Die Welt schaut nach dem Aussehen, nach dem Können und all das, aber Gott sagt, du bist mein, du bist geliebt, du bist von mir geschaffen. Unser Schöpfer spricht eine andere Sprache als die Welt. Und es ist nicht nur unseren Wert, den er uns gibt, sondern noch was anderes. Und das finden wir in Apostelgeschichte 17. Paulus steht vor all den Gelehrten in Athen, vor all den schlauen Menschen, die so viel von sich halten. Nachdem er all diese Götzen gesehen hatte in der Stadt, die ihn so gestört haben. Da sagt er folgende Worte über seinen Gott, der wahre Gott. Der sagt, er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem und erstillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen, welche stürzen sollten. Er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden und ihn finden werden. Denn er ist keinem von uns fern. Das steckt so viel in diesen tollen Worten. Aber hier ist vor allem, will ich die Botschaft betonen, was Paulus betont. Hier antwortet er die Frage, wozu wir geschaffen sind. Wozu sind wir geschaffen? Wir sind geschaffen, um ihn zu suchen, um ihn zu finden, denn er lässt sich finden, und mit ihm zu leben. Das ist ein Suchen, das nicht damit getan ist, es ist nicht ein Suchen wie Autoschlüssel. Wenn wir die Autoschlüssel verlegen, dann suchen wir sie. Wenn wir sie gefunden haben, gut, stecken wir in die Tasche, vergessen wir. Hier ist es ein Suchen, das unser ganzes Leben lang drin ist, wo wir Gott suchen in dem Sinne, dass wir ihn immer besser kennenlernen, immer besser mehr erfahren und immer auf der Suche sind, wie kann ich Gott mehr und besser und tiefer erkennen. Und das gibt uns Sinn, denn einer sagte mal, Gott ist wie ein Autor, der seine Geschichte schreibt. Und er lädt uns ein, in seine Geschichte einzusteigen. Und seine große Geschichte an dem Ort schreibt, dürfen wir einen kleinen Beitrag haben, weil er durch uns wirken will. Und das gibt uns Sinn. Und ich denke, wir können sehr viel in Arbeit investieren, wir können sehr viel in ein Haus oder in andere Dinge investieren. Aber ich habe inzwischen lang genug erlebt, um zu erleben, wie Gott mich gebraucht hat. Manchmal fand ich es komisch, wie er mich gebraucht hat, aber er hat es getan. Und da gibt es, kann ich jetzt sagen, nun nichts Besseres, als wenn du erfährst, dass Gott dich gebraucht, um anderen Menschen zu ihm zu bringen, um andere Menschen zu trösten, um andere Menschen aufzurichten. Ich darf von dem Schöpfer des Universums gebraucht werden. Das gibt Sinn. Aber wichtig ist nicht nur, dass wir geschaffen sind, dass wir Wert haben, weil wir geschaffen sind. Nicht nur wichtig, dass wir geschaffen sind, um ihn zu finden, sondern es ist wichtig zu wissen, dass auch wenn wir alle Dinge im Leben versäumt haben, dass Gott immer noch der Schaffende ist. Und wir haben es auch gesungen. Aber zuerst grundsätzlich diesen Neuschaffen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach menschlichen Maßstäben, auch wenn wir Christus früher so gesehen haben, so tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er oder sie eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Durch den Eintritt ins Reich Gottes ist etwas geschehen an uns, in uns, was wir vielleicht nicht begriffen haben, was wir vielleicht nicht gespürt haben, aber es ist dennoch geschehen. Gott hat Neues in uns geschaffen. Wenn wir umkehren und zu ihm kommen, dann schenkt er uns seinen Geist, der auch der Schöpfergeist ist, und schafft in uns Neues. Und ist immer am Schaffen Neues. Denn das Neue ist zugleich Zustand und Prozess. Denn wir sind neu, aber wir werden erneuert, wie es im Leben sich auswirkt. Gott ist am Schaffen im Leben von Menschen, auch wenn wir böse auf die Nase gefallen sind. Was haben wir gesungen? Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Das hatte David gesagt, wann? Nachdem er die ganze Sache mit Bathsheba und Mord und so weiter und so fort. Dieses Wort, erschaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir vom Neuen einen festen Geist. Dieses Erschaffen ist dasselbe Wort, das im 1. Mose 1 benutzt wurde, für Gottes Schöpferkraft. David weiß, in seinem Herzen ist nichts, was er selbst retten kann oder ändern kann. Es muss Gott in ihm etwas bewirken. Und das ist es, was jeder von uns erkennen muss. Und oft, wenn wir auf die Nase fallen, wenn wir Dinge tun, wo wir uns von uns selbst enttäuscht sind, dann sagen wir, Mensch, ich muss mich zusammenraffen. Nein, du musst zu Gott kommen, damit er dich schafft und ändert, in dir etwas Neues schafft. Wenn wir das erkennen, dann werden wir vor ihm demütig, weil wir wissen, dass alles von ihm abhängt. Als Schöpfer gibt uns Gott Wert. Als Schöpfer gibt uns Gott Sinn. Als Schöpfer gibt er uns Neues in unserem Herzen. Aber es gibt noch das Beste. Ja? Wie mit dem kleinen Löffel. Kennt ihr den kleinen Löffel? Ja? Ja? Wir nennen es der kleine Prophet. Ja? Ich habe einen Bekannten, hat eine Geschichte erzählt, dass sie im Gegensatz zur Oma, und da ist dieser Löffel ja für die Nachtisch, und sie hat das immer den kleinen Propheten genannt. Dass es die Prophezeiung gibt, ja, da kommt noch was. Und als sie am Sterben war, hat sie gesagt, ich möchte gestorben sein, also Sarg soll offen sein und ich soll einen Löffel in der Hand haben. Ja? Denn für sie war die Botschaft, das Beste kommt noch. Nee. Ja. Also ihre Botschaft für all die, die sie kannten, war eine Prophezeiung. Sie sagt, jetzt kommt der Nachtisch für mich in meinem Leben. Das Beste kommt. Jetzt, wo sie beim Herrn war. Also das ist so eine tolle Botschaft. Und das ist das, was auch Paulus ausdrückt in Römer 8. Er sagt, die ganze Schöpfung ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Wir sind versklavt an die Vergänglichkeit. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Das heißt, es ist eine Folge von dem Sündenfall. Wenn die Menschen sich von Gott entfernen, dann leidet die Schöpfung darunter. Da steht aber ganz klar, er gab seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Auch unsere Körper sind Teil dieser Schöpfung. Und je älter wir sind, umso mehr merken wir, wie sie vergänglich sind. Aber es gibt noch was Besseres, was kommt. Gott schafft was Besseres. Und dieses Besseres ist eine Welt, die rundum erneuert ist. Gott hat etwas vor und es wird herrlich sein. So beschreibt es Jesaja. Der Herr sagt, alle Not wird vergessen sein. Ich bereite ihr ein Ende. Alles mache ich neu. Einen neuen Himmel schaffe ich, eine neue Erde, dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher war. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Es gibt einen Tag, wo Gott wiederkommt und Neues schafft. Und das, was kommt, sagt es so viel mehr und besser als das, was wir jetzt haben, dass wir nicht mehr an das denken, was vorher war. Ja? Wenn wir seine Kinder sind, wenn wir neu gemacht sind als Bürger in seinem Reich, dann ist das eine konkrete Hoffnung, die wir haben. Eines Tages wird der Herr kommen und Neues schaffen. Auch uns. Von ihm neu gemacht. Das schenkt Hoffnung, selbst in den schlimmsten Tagen. Wir werden eines Tages das erleben. Und bis dahin haben wir einfache Aufgabe. Ihn immer tiefer und mehr zu kennen. Seine Schöpferkraft in uns wirken zu lassen. Unseren Wert in ihm zu erkennen, unseren Sinn in ihm zu erkennen und die großartige Hoffnung daran festzuhalten bis zum Ende. Bis er wiederkommt. Dass die Hoffnung Realität wird.